Moin Moin aus dem ungewohnt sonnigen Hamburg und Moin im Kiez Corner, dem neuen Podcast rund um die Geschehnisse des FC St. Pauli. Egal ob tags aktuell oder einfach nur ein bisschen schnacken, hier in der Kneipenatmosphäre kommt alles auf den Tresen, was den FC St. Pauli anbelangt, und das tue ich nicht alleine.
Genau, das machst du, Flippo, mit mir, Finn. Wir machen das im Rahmen eines Uni-Projektes für die Hochschule Makromedia in Hamburg, und es soll so ein bisschen strukturierte Kneipengespräche, Kneipenlaune aufkommen, und ja, da haben wir mal Bock drauf.
Ja, deswegen gar nicht wundern, wenn irgendwie mal zwischendurch ein Bierchen zischt oder irgendwie so ein Geprostet zu hören ist im Hintergrund. Dadurch, dass wir hier im Kiez-Corner sind, kann das durchaus mal vorkommen. Wir haben uns vorgenommen, mal gucken, ob das klappt, das so einmal die Woche zu machen, meistens immer nach dem Spiel so in Richtung Mitte der Woche. Wir sind da eigentlich auch ganz positiver Dinge, dass wir das hinbekommen. Also einmal die Woche, wenn ihr ab jetzt dabei seid, könnt ihr uns zuhören. Ein bisschen dummes Rumgesabbel über Fussi, über St. Pauli.
Und über sonstige Themen bestimmt auch mal.
Ja, wir werden genug finden, worüber wir schnacken können.
Wir haben auch ein paar Rubriken vorbereitet, die immer mal wieder vorkommen. Das ist einmal das Tresenthema, also ein Thema der Woche. Dann wollen wir den Dösbattle der Woche küren, also ein Feldspieler vom FC St. Pauli, wo wir sagen, da muss noch mehr kommen beim nächsten Spiel. Und den Kiezkicker der Woche, mit dem wir dann meistens schon sehr zufrieden sind.
Ja, mal gucken, ob wir da immer jemanden finden jede Woche, aber irgendwie werden wir das schon hinbekommen. Ja, ich würde sagen, soweit der Einstieg. Zu uns werden wir sicherlich im Verlauf des Podcasts noch das ein oder andere erzählen, und lass uns doch jetzt zum Tresenthema der Woche kommen, und das ist diese Woche die Rückblende.
Genau, wir haben nämlich einiges aufzuarbeiten, was im Vorfeld der Saison passiert ist. Wir haben einen großen Umbruch, wir haben einen Trainerwechsel, wir haben ein desolates Pokalspiel hinter uns, worüber wir, glaube ich, heute...
Ach, darüber wollten wir jetzt auch sprechen. Ich dachte, das wollten wir einfach vergessen.
Das haben wir eigentlich schon vergessen. Deswegen fangen wir einfach mal ein bisschen weiter vorne an. Was ist passiert während der Sommerpause?
Ja, genau. Und das fängt für mich eigentlich schon vor der Sommerpause an, so ein bisschen. Also in Richtung letzte Saison mit Jos Luhukay, damals noch unser Trainer beim FC St. Pauli auf der Bank, wo ja auch schon relativ fix klar war in Richtung der letzten Spiele der auslaufenden Saison, dass der nicht mehr bei uns auf der Bank sitzen wird, wenn wir in die Saison 2020-21 starten werden.
Das hast du exakt richtig erklärt. Und dann war ja erstmal die Frage, wer kommt als nächstes?
Ja, genau. Wie hast du die Trainerfindung so ein bisschen wahrgenommen?
Ich habe immer gehofft, dass da mal was Neues, Spritziges kommt. Vielleicht einer, der jetzt noch nicht so viel Erfahrung hat, nicht irgendwie einer, der schon etliche Male bei Clubs gescheitert ist, der schon ewig irgendwie in der zweiten Liga rumhampelt. Ich dachte, da muss irgendwie was Neues, Spritziges kommen, was jetzt letztendlich auch gekommen ist, würde ich mal sagen.
Ich wollte gerade sagen, klingt exakt nach einer Personenbeschreibung von Timo Schulz.
Ich würde ihn jetzt nicht als den spritzigsten Charakter bezeichnen, aber mit der Wahl, fand ich, haben sie eigentlich mich positiv überrascht. Ich hätte nicht damit gerechnet, vor allem, weil noch andere Namen kursiert sind teilweise, was mit Kölner oder mit Hollerbach, wo ich dann auch
ganz wild
erstmal ganz tief durchatmen musste, als ich davon gehört habe.
Ja, das stimmt. Also es hat mich auch überrascht, dass sie es tatsächlich gemacht haben mit Schulz, weil ja eigentlich auch schon immer mal wieder früher, damals als Kauczynski schon raus war und bevor Luhukay vorgestellt wurde, war er ja angeblich auch schon mal Thema, zumindest kann man das so sagen, wir beiden sind Stadiongänger, auf den Rängen war immer mal wieder Thema und dann auch, als es schlechter lief unter Luhukay. Ja, ich habe halt immer das Gefühl gehabt, dass der Verein sich so ein bisschen dagegen gewehrt hat, dann haben sie es aber doch gemacht. Was mich allerdings sehr, sehr gewundert hat und, muss ich ehrlicherweise auch sagen, gestört hat, war, ich sagte es eben schon, das Luhukay aus war ja quasi schon vor dem, ja, ich glaube, man kann so sagen, desolaten letzten Saisonspiel bei Wiesbaden beschlossene Sache. Nur hat da keiner so offen drüber gesprochen, aber es war auf jeden Fall Fakt, dass Luhukay nicht mehr Trainer sein wird.
Ich glaube auch schon die Wochen vorher.
Genau.
Hat man da auch was gespürt in der Mannschaft?
Ja, es wurde ja auch relativ, also die Indizien waren ja überall da, das wollen wir jetzt nicht nochmal komplett neu aufrollen, aber das war auch schon richtig so, dass dann da der Schlussstrich gezogen wurde. Was ich allerdings nicht verstehen kann, ist, dass man ja die letzten Wochen der Saison schon hatte, um sich darauf vorzubereiten und vielleicht erste Gespräche zu führen mit einem neuen Trainer. Und nachdem die Saison dann zu Ende war, nach diesem besagten Wiesbaden-Spiel, verging tatsächlich noch mehrere Wochen, ich glaube 4 oder 5 Wochen waren es, bis wir dann tatsächlich zum neuen Trainer gekommen sind, bis da ein bisschen Bewegung reinkam.
Genau, was mich auch gewundert hat, dass die Transfers viel schneller da waren als dann letztendlich auch der Trainer. Was auch die letzten Jahre immer das Problem war, dass immer viel zu langsam gehandhabt wurde, was jetzt Transfers auch angehen. Und man immer dachte, jetzt muss was kommen, dann wurde gewartet, gewartet, gewartet.
Ja, dieser legendäre Deadline-Day aus der vergangenen Saison, wo gefühlt irgendwie 2 Tage vor Transferschluss noch
3... Nochmal 9 Leihspieler
kamen. Ja, 9 Leihspieler und dann kam noch Östigard und der hat noch seinen Kumpel Gyökeres mitgebracht. Also im Endeffekt unsere...
Der dann auch noch irgendwie einen Kumpel mit Penny oder...
Typisches Kreisliga-Niveau eigentlich so. Ja, ich bring mal einen Kumpel mit und der verpflichtet auch noch irgendwie einen Kumpel, aber im Endeffekt haben die uns ja den Arsch gerettet, das muss man ja auch mal so sagen. Ja, aber muss ich auch sagen, es war echt positiv, dass da dieses Mal so viele Spieler vorher kamen, dass man eine Vorbereitung hatte, um sich auch wirklich einzuspielen, sich zu finden, was ja jetzt bei dem Umbruch auch sicherlich nicht schlecht ist. Aber auch nochmal zu dem Trainerthema. Wie hast du das so wahrgenommen um die Personalie Daniel Thun, der jetzt beim Vorstadtclub Trainer ist?
In Stelling, meinst du?
In St. Elling, ja.
Ja, es war ja so, kursierten ja die Gerüchte rum, dass St. Pauli und Thun sich da eigentlich schon nahezu geeinigt hatten und dann wirklich an einem Tag dann der HSV da ins Gespräch kam und weg war er. Und danach hatte ich jetzt das Gefühl, war dann auch Timo Schulz die schnellste und einfachste Lösung.
Ja, also gefühlt war es so eine Schockstarre erstmal. Okay, Der hat beim HSV zugesagt, ist als neuer Trainer vorgestellt. Und dann passierte irgendwie... tagelang nichts. Du hattest so wirklich das Gefühl, scheiße, den wollten wir haben, der wurde uns jetzt vor der Nase weggeschnappt.
Und jetzt sind wir richtig am Arsch eigentlich.
Also. Ja, genau. Und jetzt müssen wir irgendwas machen. Ja, komm, alle fordern Schulz, machen wir das halt. Das wird wahrscheinlich weder Timo Schulz von seinem Potenzial als Trainer noch Bornemann als Sportchef wird das richtig gerecht.
Vor allem, weil ja Schulz auch immer vorher im Gespräch war und es immer wieder dementiert wurde, dass da Gespräche geführt werden.
Ja, genau. Also, weiß ich nicht, ob man denen damit gerecht wird. Ich meine, ich kenne das selber als außenstehender Fan oder auch als Presse, kann man nicht immer so reingucken, wie tatsächlich im Vereinsinneren verhandelt wird, Gespräche geführt werden. Aber es wirkte da schon so ja, unnötig lange herausgezögert, was man ja aus den vergangenen Jahren dann deutlich auch kennt vom FC St. Pauli.
Richtig. Kommen wir vielleicht mal auf die Spieler, auf die neuen Transfers zu sprechen. Was sagst du dazu?
Also ich wurde so ein bisschen angesteckt von der Euphorie, die da verbreitet wurde rund um sämtliche Vereinsmedien und Vereinsangestellte, Spieler, Trainer, Staff oder sonst wer. Ich fand es erstmal gut. Ich hatte von Anfang an die Hoffnung, dass Schulz so ein bisschen auch den Einfluss bekommt, dass er sagt, wir wollen jetzt den radikalen Umbruch machen, wir wollen aufräumen, was den aktuellen Kader oder den alten Kader angeht und wollen junges, neues, frisches Blut, wofür er auch steht, dazu bekommen. Das wurde die Jahre vorher immer mal wieder gesagt, ja, so ein kleiner Umbruch, ja, der hat jetzt stattgefunden. Aus meiner Sicht war es nie so ein richtiger Umbruch.
War nie da, nee. Genau. Ich würde sagen, aber jetzt ist das Ziel erreicht. Ich würde sagen, Umbruch, was jetzt die Spieler, was den Kader angeht, ist da.
Ja, also ich meine, wenn man 14 Abgänge hat, und 13 Neuzugänge, dann kann man sicherlich von einer großen Veränderung im Kader sprechen.
Neuzugänge mit Potenzial, ja, nein?
Ja, doch. Also ich sehe es schon so, man muss so ein bisschen vorsichtig sein. Wir haben viele ältere Spieler verloren, auch vollkommen richtig, ne, die viel Gehalt bezogen haben, die irgendwo im Spätherbst ihrer Karriere waren oder vielleicht schon ein bisschen drüber. Und hat dafür junge Neue mit Potenzial dazu bekommen. Das ist definitiv da. Ich finde, das hat man jetzt auch in den Vorbereitungsspielen gesehen. Ich finde aber, dass man auch nicht so drüber hinweg schauen sollte, von wo diese Spieler kommen. Also ich meine, du hast in der Offensive als für mich ein Max Müller-Delia-Satz einen Daschner bekommen aus der 3. Liga von MSV Duisburg, der sicherlich mal in die Rolle reinschlüpfen kann, aber jetzt nicht von jetzt auf gleich dieser Max Müller-Delia-Satz ist. Du hast mit Kieré von Wiesbaden und Dittgen von Wiesbaden zwei Spieler bekommen, die sicherlich auch bewiesen haben letzte Saison beim Absteiger, dass sie Zweitliganiveau haben.
Aber als Offensivkräfte, als Absteiger dann letztens.
Genau, also irgendwo passt es ja dann auch. Ja, irgendwie passt es dann ja auch zu uns, aber man muss da auch ehrlicherweise sagen, so bei dem einen oder anderen hatte man, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber hatte man das Gefühl, ja geil, wir haben jetzt hier so einen Neustart und alles wird jetzt besser.
Ja.
Aber
die Euphorie war da, aber wenn man die Transfers so ein bisschen teilweise mal hinterfragt, würde ich sagen, kommen sie ja auch schon in den letzten Jahren, wenn man da einen Tashi sieht oder jetzt noch einen Mackinock, der auch Absteiger war jetzt bei Dynamo Dresden, ein Tashi, der vor zwei Jahren Absteiger bei Duisburg war. Das sind jetzt halt unsere Offensivkräfte. Ein Diamantakos ist weg, ein Fährmann ist jetzt noch relativ kurzfristig und sehr überraschend leider gegangen.
Gyökeres nicht zu vergessen.
Ja, natürlich.
Also ja, das sehe ich auch schon. Also vorne fehlen uns einige Buden. Ich weiß nicht, das muss nicht immer schlecht sein, wenn solche Spieler von oder gute Spieler von potenziell schlechteren Vereinen kommen oder Mannschaften. Aber man muss halt auch wirklich gucken, dass diese Euphorie, die verbreitet wurde, vielleicht nicht dem entspricht, was dann tatsächlich nachher bei rumkommt. Und das hat man dann ja auch gesehen vor ein paar Tagen in Elversberg.
Worüber wir nicht sprechen wollten. Aber worüber wir sprechen wollten, ist das, was gestern passiert ist. Und zwar an der Kastropper Straße im Ruhrstadion in Bochum. Ja. 2:2, spektakuläres Spiel. Ich würde sagen, wir haben nach 83 Minuten beide das Gleiche gedacht und dachten, ja,
schalt aus den Fernseher.
Schalt aus die Glotze. Passiert nicht mehr und dann ist ja eigentlich noch Unfassbares passiert.
Ja.
Wo hast du das Spiel überhaupt geguckt?
Ich saß tatsächlich ganz gemütlich zu Hause auf der Couch. Corona-like, wie das in den heutigen Zeiten ja tatsächlich so vorkommen sollte. Zu Hause auf der eigenen Couch mit einem Bierchen und habe mir das dann angeguckt und wie du eben schon richtig sagtest, bis zur 83. Minute irgendwie gedacht, ja, ärgerlich, weil im Vergleich zum Pokalspiel, was wir eigentlich ansprechen wollten, ist es dann doch ein deutlich verbesserter Auftritt gegen eine nicht schlechte Zweitligamannschaft aus Bochum.
Für mich Aufstiegskandidat.
Ja, von vielen ja auch so betitelt. Von daher wäre das auch keine Schande gewesen, da zu verlieren. Und auch mit dieser Vorstellung, klar waren da noch Fehler drin, aber wir haben ja drüber gesprochen, junges Team, das muss ich finden. Da werden wir sicherlich auch über die Saison Lehrgeld bezahlen müssen, wie man immer so schön sagt. War das in Ansätzen wirklich gut? Es war viel zu erkennen. Auch ohne Stürmer, das darf man auch nicht vergessen. Wir haben mit Tashi und Mackinock zwei Ausfälle in der Offensive dabei gehabt in vorderster Front. Finde ich, war das eigentlich gar nicht schlecht und du warst aber trotzdem im Hintertreffen.
Das war aber auch zu erwarten, würde ich jetzt mal sagen, gegen eine Mannschaft wie Bochum.
Ja, also hätte man mir vorher gesagt, man holt da irgendwie ein 2-2.
Ich hätte es unterschrieben.
Ja, definitiv. Ich hätte sofort mitgenommen. Ja, also wie hast du das spielerisch so gesehen gestern gegen Bochum?
Also ich fand, es waren teilweise gerade in der ersten Halbzeit und auch Anfang der zweiten Halbzeit, ich fand die erste Viertelstunde ganz gut. Überraschend viele, es waren ja auch eher Konter, die sie da gestartet haben, aber dann gerade im Aufbau, wenn das Spiel da von hinten kam, über Avevor, Bubala, auch Benatelli, Knoll, es waren unfassbar viele Fehlpässe, gerade von diesen vier, den erfahrensten Spielern, wenn das jetzt von Wiekow gekommen wäre oder ob es jetzt Dittgen, Kieré gewesen wären, die auch vorne wenig gemacht haben natürlich in der ersten Halbzeit, war ich da schon so ein bisschen enttäuscht und habe mir auch so ein bisschen an den Kopf gefasst.
Es war schon auffällig, muss man auch sagen, dass wir als FC St. Pauli viel versucht haben, es spielerisch zu lösen.
Ja.
Also diese langen Bälle, die es ja damals unter Kocinski häufig gab, Kick and Rush, Lukai hat es ja zwischenzeitlich mal so ein bisschen hinbekommen, tatsächlich auch ein bisschen fußballerische Struktur ins Spiel zu bekommen, aber ich hatte gestern so, vielleicht ist das auch nur eine Momentaufnahme, das werden wir in den kommenden Wochen irgendwie sehen, aber ich hatte schon so das Gefühl, dass eine Idee und eine Handschrift von Schulz da war, ohne die offensiven Anspielstationen und wie du richtig angesprochen hast, in unserem kompletten Zentrum war keine kreative Idee, es war...
Was mich gewundert hat, weil das sind doch die Spielertypen, die uns eigentlich auch die letzte Saison immer wieder überzeugt haben. Ein Bubala, ein Knoll, ein Benatelli, der auch immer wieder gute Spiele gespielt hat.
Ja, aber es fehlte, ja, es war eine große Unsicherheit. Ich glaube, wir hatten eine riesige Fehlpassquote in diesem Bereich. Ich habe die genauen Zahlen nicht, aber
da... Aber insgesamt waren es 79% der Pässe kamen an. Aber ich würde sagen, wenn ich jetzt mal auf die vier Spieler gucke, wo es auffällig war...
Verteilen sich schon die meisten Fehlpässe wahrscheinlich von der gesamten Mannschaft.
Ja.
Das denke ich auch so. Ja, also, aber ansonsten muss ich ehrlicherweise sagen, es wird immer wieder gesagt, oder es wurde kommuniziert, dass es wirklich Spaß macht, zur Arbeit zu kommen, also Arbeit beim FC St. Pauli als Profi unter Schulz und seinem neuen jungen Trainerteam, muss man ja auch dazu sagen.
Das hat man auch gemerkt.
Das hat man gemerkt, ja. Aber ich finde, so richtig der Spaß ist bei mir erst gekommen, logischerweise, mit den Toren in der Endphase.
Natürlich.
Und da ist dann auch nochmal durch die Einwechslung, wo ich erst dachte, oh Gott, jetzt kommt ein Langford, der ja irgendwie die letzten Jahre, ja Millerntor, seitdem er bei uns ist, so gut wie gar nichts geschissen bekommen hat. Jetzt kommt der rein und soll uns mit Daschner als Neuling aus der dritten Liga irgendwie hier nochmal zu was führen in Bochum. Ich habe mich komplett getäuscht.
Ja, ich glaube, da bin ich komplett bei dir. Möchte aber auch nochmal auf das Spiel von Bochum so ein bisschen ansprechen. Ich hatte so das Gefühl, dass sie in der ersten Halbzeit dann ab der 15. Minute echt... wann ist das Tor gefallen?
Ja, ich glaube, das 1-0. Irgendwann so in dem Bereich. Es war so um die 30., 26.
26. Minute.
26., ja.
Da haben sie dann natürlich das Spiel gemacht und sind gerade über die Außen. Da ist ja gerade ein Holtmann, ist dem Olsson immer wieder weggelaufen. Auch der Wiekow hat da nicht so viele Schnitten gesehen. Da haben sie ja schon überrannt. Und dann hatte ich das Gefühl, in der zweiten Halbzeit hat das Spiel angefangen und Bochum hat gar nichts mehr gemacht. Die haben da lässig den Ball hingekickt, haben da auf Ballbesitz gespielt. Und da dachte ich echt immer, ja, hab mich gewundert. Also
ja, wir sind auch, glaube ich, deutlich besser aus der Kabine gekommen.
Ja.
Irgendwie hatte man so
das Gefühl. Weil Bochum aber nichts gemacht hat. Ich hatte eigentlich immer das Gefühl, wenn Bochum wollte, können sie jetzt noch zwei, drei Dinger machen.
Sind sie. Also sie sind ja auch nochmal vors Tor gekommen und hatten die Chancen. Also ich fand es auch durchaus verdient, dass dann in der 76. das 2-0 auch gefallen ist und das war von der Höhe verdient. Das hätte tatsächlich vom Spielverlauf her noch eins mehr sein können, durchaus irgendwie. Aber ja, wirklich, wir sind da nachher wieder gut reingekommen und ich war auch ein bisschen verwundert, dass Bochum da nicht, was ja auch ein sehr abgeklärtes, erfahrenes Team ist und deswegen sicherlich auch irgendwo...
Und was ja auch schon seit letzter Saison so zusammengestellt ist, eigentlich wie es jetzt ist.
Richtig,
ja, auch wenige Änderungen.
Ganz guten Lauf, gerade zu Hause auch, ne? Sehr heimstark.
Geistermeister.
Spiel. Geistermeister, ja, genau. Sehr heimstarkes Team. Muss ich ehrlicherweise sagen, war ich auch überrascht, dass da nicht noch mehr kam. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich weiß nicht, ob du da schlauer geworden bist als ich, ob das tatsächlich dann mehr an uns lag oder mehr am Bochum?
Was meinst du, dass sie nachgelassen haben?
Dass in der zweiten Halbzeit, ja, dieser...
Ich hatte jetzt das Gefühl, dass es von Bochum war, weil viel Entgegengesetztes, irgendwie Chancen hatten wir dann ja auch nicht. Bis auf dieses eine Ding da von Kieré, wo Becker den da...
Traumheber. Becker?
Becker
wollte
ich gerade ansprechen, ja.
Richtig geile Einwechslung. Der hat richtig Dampf mit reingebracht. Ich hoffe, dass das jetzt dieser Schulz-Effekt ist, dass er den auch mit in die nächsten Wochen bringt. Also wenn er so spielt wie gestern nach seiner Einwechslung, kann der richtig Spaß bringen.
Auf jeden Fall. Das fand ich auch immer bei Luhukay. Es hat mich immer gewundert, dass er immer wieder auf der Bank saß und auch selten dann auch eingewechselt worden ist.
Ja, du weißt natürlich immer nicht, wie gerade so ein junger Spieler fällt der nochmal in, oder ist der im Training momentan im Loch, wie trainiert der, dafür ist man dann tatsächlich zu weit weg, aber es war schon sehr auffällig, es hat verwundert, hast du recht. Chancen muss man geben, die hat er gestern bekommen und ich muss ehrlicherweise sagen, also wir haben eben das schon kurz einmal angesprochen, Ideen waren erkennbar, der Ball wurde phasenweise gut laufen gelassen, in Ansätzen sogar Fußball gespielt, was beim FC St. Pauli ja schon eine Rarität ist, wenn man es so sagen kann. Nur der letzte Pass und die Genauigkeit in der Offensive fehlt. Ich muss auch gerade sagen, defensiv die Seite über Olsson und Wiekow sehr anfällig, ja. Ich glaube aber, wir haben allgemein im Defensivverbund in der Kette nicht ganz gut verteidigt.
Ja.
Auch wenn da jetzt die Buballa wieder reingerückt ist im Vergleich zum Pokalspiel zu Zierreis, fand ich das doch teilweise schon häufig unsicher da hinten. Hm. Fand ich die Seite Olsson-Wiekow sehr gut offensiv. Wiekow hat mir sehr gut gefallen.
Wiekow hat mich gerade sehr beeindruckt, wie ballsicher er war. Also er hat ja wirklich keinen...
Und mutig und frech.
Mutig und ballsicher. Jetzt die Pässe, die er dann nach vorne, die letzten Pässe, die waren jetzt nicht hervorragend meistens, aber da kann man auch gerne mal drüber wegsehen. Ich glaube, da der Junge hat Potenzial. Ich kann mich an diese eine Situation da erinnern, wo er, war das Lucia oder Holtmann, wo er dann den da komplett ausgespielt hat.
Ja.
War ein schönes Ding.
Schöne Grüße aus der A-Jugend.
ja, auch ein Salazar, fand ich, hat da enorm viel gemacht vorne, was mir sehr gut gefallen hat. Und da kann man sich auf jeden Fall auf die nächsten Spiele freuen. Wie gesagt, wir hatten jetzt als ersten Gegner einen VfL Bochum, der die gerade in der letzten, seit eigentlich März, seit Corona, richtig aufgedreht hat. Wie gesagt, selbsternannter Geistermeister.
Und die sicherlich auch eher im oberen Drittel, haben wir eben schon gesagt, wiederzufinden sein werden am Ende der Saison.
Auf jeden Fall, ja. Und muss man, glaube ich, einfach abwarten, die nächsten Spiele jetzt am Sonntag gegen Heidenheim. Und
das muss man irgendwie jetzt bestätigen. Genau das, was hatten wir eben kurz angesprochen, wo Becker reinkam, der hat genau diese Elemente, der fehlende letzte Pass. Er war gefühlt dieses Puzzleteilchen, dieser Legostein, der gefehlt hat im Offensivspiel, dass es dann auch lief. Mit Daschner kam dann nochmal ein richtig guter Schwung mit rein.
Auch mit Lenkfort, was mich sehr überrascht hat.
Ja.
Der war ja auch nur eine Minute auf dem Platz, ne?
Ja.
Da hat's geknallt, ja.
Irre. Aber man muss auch dazu sagen, gut, dafür ist Kiré wahrscheinlich nicht der typische Fährmann-Spieler-Typ, aber schon diese Chance in der 70. die ja die erste war, ich dachte, bis zu dem Zeitpunkt, dass das wahrscheinlich auch unsere einzige Chance sein wird in dem Spiel, die muss rein. Also der steht völlig frei vorm Kasten und dann steht
nach so einem hervorragenden Pass von Becker, ich kann es nur nochmal sagen, und dann
löffelt er ihn da an 16er.
Löffelt er ihn an Riemann vorbei neben das Tor, ja.
Ja, also ich bin auch mal sehr gespannt, wie das jetzt nächste Woche so wird. Wir haben ja einen sehr breiten Kader, so wie es scheint, und es gab durchaus den ein oder anderen jetzt auch am gestrigen Abend in Bochum, der Anlass zu dem ein oder anderen Wechsel gegeben hat erstmal. Auch wenn ich immer ein Freund bin davon, eine Struktur zu finden, nicht immer durchzuwechseln. Das haben wir ja gerade letzte Saison irgendwie durch, wo gefühlt jeden Spieltag 10 neue in der Startelf standen. Aber, weiß nicht, so ein Paccarada hat einen sehr gebrauchten Tag gestern gehabt. Da gibt es sicherlich noch Alternativen, aber ansonsten...
Wo ich aber sagen würde, dass der wirklich Potenzial hat. Also der war ja bei sehr vielen Zweitligisten auch... sogar beim VfL Bochum hat ja auch der Trainer Reis bestätigt, dass das sehr viele Gespräche gab, dass er sogar sich mit Paccarada getroffen hat. Und
sogar beim HSV, glaube ich, ne?
Sogar beim HSV, das kann sein, ja, das ist jetzt eigentlich nicht so.
Als Zweitligatruppe, ey. Nee.
Als mittelmäßige Zweitligatruppe kann man da auch mal auf dem Zettel stehen. Nein, Spaß beiseite. Klar, gebrauchter Tag, wie auch das zentrale Mittelfeld, wie ich fand, passt ja eigentlich jetzt nochmal dazu, um auf den Duisbattle der Woche zu kommen.
Ja, und bitte, sprich du es aus. Ich will mich nicht gleich unbeliebt machen in der ersten Folge.
Also, hier ist der Duisbattle der Woche. Wir haben uns geeinigt und wir haben es ja jetzt auch schon angesprochen. Wir haben jetzt gesagt, die erfahrene Innenverteidigung heißt... Buballa Avevoa. Buballa möchte ich jetzt, kann man sich jetzt überstreiten, ob es ein erfahrener Innenverteidiger ist, aber wir haben es ja jetzt in der letzten Saison gesehen, dass er diese Position
zumindest ein erfahrener Zweitligaspieler
verdammt gut beherrscht. Und ja. Genau, und auch ein
überraschend gut. Ich muss mich ehrlicherweise dazu bekennen, dass ich so ein großer Buballa Anti-Bubala-Mensch war auf der Tribüne.
Letzte Saison war ich absoluter Fan. Also der hat...
Das änderte sich von jetzt auf gleich, ja. Stimmt. Also der hat wirklich, letzte Saison war der so der einzige Lichtblick in unserer löchrigen Defensive.
Und natürlich ein Östigard, würde ich jetzt auch noch.
Klar.
Kam mit dem Alter. Ja, hat mich jetzt sehr negativ überrascht, leider, was da im Aufbau war. Bubala war jetzt der Einzige, der noch so ein bisschen auf diesen alten Kautschinski-Fußball zurückgegriffen hat und einfach mal so Bälle nach vorne geschlagen hat. Na klar, kann man sagen, man hatte gestern jetzt auch schnelle Spieler wie ein Ditgen, ein Kieré da vorne drinne, aber die Bälle waren dann meistens so schlecht gespielt, dass sie bei Riemann, also beim VfL Bochum, Torwart gelandet sind.
Ja, richtig. Also ich muss sagen, ich war tatsächlich gar nicht so überrascht, weil ich vorher die Woche schon das andere Spiel, über das wir nicht reden wollten, gesehen habe. Und da war ich schockiert, ehrlicherweise. Da war ja noch unsere Innenverteidigung Avevo und Zierreis.
Und Sänger noch.
Genau. Ja, muss man dazu sagen, Avevo und Zierreis lange verletzt, fehlende Spielpraxis, aber trotzdem gegen... War es ein Regionalligist? Es war ein Regionalligist.
Regionalligist, ja.
Sich da teilweise wirklich
aus dem Saarland
vorführen zu lassen, geht natürlich gar nicht. Das war gestern dann schon ein bisschen besser. Fand das auch sehr positiv, eigentlich, als ich die Aufstellung gesehen hatte, dass Bubala damit reinrückt in die Innenverteidigung. Ja, mir war, oder ich fand es sehr auffällig, auch wenn man die gut besetzte Bochumer Offensive aus dem Spiel genommen hat, was sicherlich auch aller Ehren oder
klar, da hat man einen Jan Wula da vorne drin, der, ich würde sagen, in der ersten Halbzeit mehr oder weniger aus dem Spiel genommen worden ist. Klar, beim 2-0 wurde er dann komplett alleine gelassen, aber es war auch wieder ein Abwehrfehler. Es war dann ein Fehlpass von Avevor oder Ballverlust von Wiekow. Das war ja auch irgendwie...
Ganz, ganz wild. Das war ja das 2-0, glaube ich. Ne?
Das war das 2-0,
genau. Avevor da völlig blind Wiekow anspielt. Ja. Der ist von 2 oder 3 Mann völlig bedrängt. Also sowas muss ich sehen, wenn ich das Spiel vor mir habe.
Habe ich auch gedacht. Dann habe ich heute Morgen in der Morgenpost gelesen, böser Ballverlust von Wiekow, wo ich gedacht habe, nee, das war wirklich nicht Wiekows Schuld in dem Fall.
Ja, der Ball darf da niemals hingespielt werden, wenn ich sowas sehe als ballführender Spieler in der Innenverteidigung, in der Eröffnung.
Würdest du jetzt sagen, wir brauchen Verstärkung in der Innenverteidigung? Wir haben jetzt auch mit Lawrence und Östigard 2 schwerwiegende Abgänge natürlich.
Also ich weiß nicht, es war schon gestern sehr auffällig, dass wir häufig einen Schritt zu spät waren im Zentrum, wo sicherlich auch unsere beiden Innenverteidiger Bubala und Avevor auch nicht gerade durch Schnelligkeit geglänzt haben, hat man dann
und
auch
nicht gesehen. Durch Größe natürlich.
Genau.
Das ist vielleicht auch noch ein
Kopfballstärke,
Punkt.
Kopfballstärke, ja. Ja. So ein Sobich, so ein Östigard, den wir die letzten Jahre da hinten drin hatten. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich würde es mir schon wünschen, hinten noch jemanden mit dazu zu bekommen. Sehe aber das Potenzial, da werden wir sicherlich die nächsten Wochen nochmal drüber sprechen, für eine Neuverpflichtung eher in der Offensive, sprich ganz vorne in der Sturmspitze. Da würde ich mir eher was wünschen, weil ich einfach die Hoffnung habe, dass ein Zierreis, ein Bubala oder auch ein Avevo das gezeigt haben, dass sie es da hinten können und das dann auch irgendwann wieder abrufen können, wenn sie vielleicht wieder in dem Flow drinne sind, die Verletzung verarbeitet haben, was auch immer da gerade jetzt so der Grund war. Also es war auch keine Vollkatastrophe gestern, ne? Man muss das ja auch jetzt nicht schlimmer darstellen, als es war, aber es war schon auffällig, dass wir da hinten Probleme hatten und manchmal auch ein bisschen behäbig wirkten. Sieht man ja auch daran, dass wir, glaube ich, eine relativ hohe Anzahl an Foulspielen hatten, auch gerade so Ende der ersten Halbzeit.
Ja. Die auch und auch eine frühe gelbe Karte mit Olsen, der es aber, fand ich, jetzt da hinten mit am besten gemacht hat.
Ja, ja, fand ich auch.
Also ich habe jetzt nicht so viele Defizite gesehen, muss ich sagen.
Nee, das stimmt. Also ich weiß nicht, ich würde einen Innenverteidiger nehmen. Es wurde ja gestern, glaube ich, hin und wieder von 3 Neuverpflichtungen gesprochen. Da bin ich auch mal gespannt. Also ich, für mich wäre, auch wenn sich jetzt am gestrigen Tage Daschner und Becker ganz gut präsentiert haben in dieser OM, offensiver Mittelfeldspieler-Rolle bewiesen haben, wäre das eine Position, wir brauchen Spielmacher, ganz klar. So ein Mats Müller-Deli, für den wir auch viel Geld eingenommen haben, wurde nicht richtig ersetzt aus meiner Sicht. Da muss vielleicht nochmal was kommen.
Wurde eigentlich noch gar nicht ersetzt,
fand richtig.
Ich. Also es sind ja jetzt nicht, ist ja jetzt kein Spieler auf der Position gekommen. Das sind ja dann eher welche, die dann auch schneller auf dem Flügel sind, so ein Ditgen oder...
Ja, jemand, der eine richtige Idee mitbringt und dem Spiel so den Takt geben kann. und ein Stürmer, wie eben schon gesagt. Das würde ich mir wünschen. Weiß nicht, wie siehst du das mit Verstärkung in der Innenverteidigung?
Ich würde es unterschreiben. Also ich würde auf jeden Fall dann nochmal mich umgucken auf dem Markt, weil ich jetzt sagen würde, jetzt ein Bubala hat das jetzt letzte Saison sehr, sehr gut gemacht, würde ich sagen. Ein Avevoa war die ganze Zeit verletzt, ein Zierreis war lange verletzt und die sind auch generell jetzt nicht die Spieler, wo man sagen könnte, die spielen wirklich 34 Spiele in der Saison durch. Gerade ein Zierreis, leider.
Ja, bei Zierreis habe ich schon gesagt, da muss man wirklich hoffen, dass er eine gute Hinrunde spielt und dass du den dann im Winter irgendwie loswirst. Der hat
war Liverpool nicht mal dran vor einem Jahr oder so?
Ich glaube, wir fahren die dir mit der Schubkarre hin. Ja, der wird einfach in der Rückrunde wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, wenn man sich die letzten Jahre wieder anguckt, verletzt sein. Wird ein gutes Gehalt bei uns noch verdienen. Ja. Da muss man froh sein, wenn man den irgendwann wahrscheinlich von der Gehaltsliste runter hat und noch eine Ablöse dafür bekommt.
Das, da gebe ich dir recht. Also ich finde, da sollte man auf jeden Fall sich nochmal umgucken und genau das Gleiche sollte auch im Sturmzentrum passieren. Auch wenn wir jetzt mit Kiri einen haben, der anscheinend weiß, wo das Tor steht, aber wir haben insgesamt einen sehr kleinen Kader, also ich spreche jetzt auf die Körpergröße an. Ja. Das hat man gestern auch schon gesehen, da habe ich mich auch gefragt, warum spielt denn Bochum teilweise die Ecken kurz? Weil, also das war ja so eine Überlegenheit, am Ende haben sie noch den Bonga, hieß Bonga?
Ja.
Bonga da reingebracht mit 1,97, die haben immer noch kurz gespielt. Natürlich am Ende war da so ein Eckenfestival noch von Bochum, wo mir auch ein paar Mal noch das Herz stehen geblieben ist. Da muss noch was Größeres kommen, würde ich sagen. Eigentlich wäre ja so ein Sobich, da hätte ich mir echt gewünscht, dass der nochmal zurückkommt. War ja auch immer wieder im Gespräch, aber
Sobich oder Østigard waren ja beide durchaus im Bereich des Möglichen, wie man hört.
Ja.
Hätte ich beide gerne genommen.
Also, beide wären natürlich noch besser.
Schreiben wir mal einen Einkaufszettel. Also für die 10 wäre auf jeden Fall Götze noch frei. Der wollte noch mal die Champions League holen in seiner Karriere.
Messi wollte auch wechseln, oder nicht?
Messi wollte auch aber wechseln. Der hat jetzt aber nee, dann nehmen wir erstmal Götze. Messi können wir uns nachher holen. Und Sobich oder Østigard sind ja beide vergeben jetzt an neue Vereine. Irgendwie rauskaufen.
Ja.
So,
irgendwie.
Andi Bornemann, mach mal was.
Ja, kommen wir zum Kiezkicker der Woche.
Und das ist für uns, Überraschung, Überraschung,
Daniel Kofi Kiré. Natürlich. Also,
ja. Wer denn auch sonst?
Wer sonst? Auch wenn er 4 Tore hätte schießen müssen.
Boah, ey, das Ding in der letzten Minute oder was war das da, 2 Minuten vor Schluss, wo er da vorbeirutscht. Ich bin der Meinung, wenn er stehen bleibt und noch 2 Schritte macht, kann er den locker lässig einschieben, muss gar nicht runtergehen, rutscht er ja sogar noch gegen Pfosten, verletzt sich beinahe noch. Ich habe schon die Hände über den Kopf geschlagen, als er da irgendwie lag. aber Gott sei Dank alles gut gegangen. Ja, aber trotzdem hat uns da mit 2 wirklich guten Toren, hat er seine Qualität kurz mal unter Beweis gestellt, hat er uns da gestern
eigentlich aus dem gerettet. Nichts. Also
ja.
Man hat ja den vorher nicht gesehen, außer halt bei der einen Chance, wo Becker ihn da eingeleitet hat, muss ich zum dritten Mal erwähnen, das war ein echt wunderschöner Pass. lecker. sonst war ja nichts zu sehen von ihm.
Nee,
nicht also viel. Der wurde ja nie ins Spiel gebracht.
War ja auch ein undankbares Spiel dann da vorne, ne?
Natürlich. Da haben ja auch einfach, ein Ditken hat wahrscheinlich auch, hatte ich das Gefühl, der hat vorne nicht stattgefunden, der musste die meiste Zeit auch immer nach hinten laufen.
Richtig,
hatte Paccarada auf der linken Seite sehr unterstützen müssen, der auch erhebliche Probleme leider hatte.
Wobei Ditken, finde ich, kein gutes Spiel gemacht hat, aber immer mal wieder seine technischen Qualitäten zumindest auch hat aufblitzen lassen.
Du sprichst auf den, auf das Zidane-Roulette an.
das meinte ich. Nee, aber wirklich, Kiré bis zu seinem Tor oder sagen wir mal bis zur 70. bis zu der Chance, über die wir eben schon sprachen, Heber von Becker, nicht viel zu sehen, aber dann zur Stelle. Und das ist ja eigentlich auch das, was man dann vom Stürmer erwartet. Einfach da zu sein. Ist mir scheißegal, ob der davor die 60, 70 Minuten wirklich gut mit im Spiel war, aber
war so ein Mario Gomez-Spiel, kann man eigentlich sagen. Den
ja, wobei, ich glaube, Mario Gomez Marek, nicht das Tempo auf den Platz gebracht hätte.
Marek Mintal.
Ja, also, wie gesagt, der hat uns da gestern überragend den Saisonauftakt gerettet. Wir haben vorhin eingangs mal drüber gesprochen, wer sicherlich kein fataler Fehltritt gewesen, in Bochum zu verlieren. Ich glaube, da werden uns noch einige beneiden, da an der Kastropper Straße was mitgenommen zu haben an Punkten. Oder ein Punkt werden sicherlich auch nicht so viele machen in dieser Saison jetzt beim VfL. Aber es ist ja auch gefühlt ein Sieg jetzt hinten raus. Und
auf jeden Fall.
Das bringt einen ganz anderen Sprung rein.
Das ist die Moral, die wir auch bewiesen haben, dass wir die haben in der Mannschaft. Ist das nochmal extrem wichtig.
Ja, und da war Kiré einfach der Schlüssel gestern.
Flickflack Kiré,
ja.
Wie die Bild geschrieben hat.
Ja, wie gesagt, also ich hoffe, dass wir jetzt diese Euphorie, die auch nach dem Spiel herrschte und tatsächlich mit dieser Riesenchance noch das 3-2 zu machen, obwohl man muss fairerweise sagen, auf der anderen Chance hält Himmelmann auch noch überragend gegen Tesche.
Auf jeden Fall.
Aber Schulz sagte so schön, glaube ich, der Sieg wäre drin gewesen, auch wenn er unverdient gewesen wäre. Ich hätte ihn genommen.
Ich glaube, das ist ein sehr gutes Schlusswort.
Ja, oder wollen wir noch mal einmal, bevor wir jetzt wirklich Schluss machen, erste Folge, lief ganz gut, was sagst du?
Es hat Spaß gebracht und ich freue mich auf nächste Woche.
Ich freue mich auch auf nächste Woche und nächste Woche haben wir Heidenheim zu Gast jetzt am Wochenende, richtig?
Richtig. Ich würde sagen, das ist ein knallharter Auftakt. Also jetzt nochmal eine Mannschaft zu haben, die letztes Jahr ja sehr überzeugt hat, auch wenn sie...
Die letzten Jahre, muss man ja auch sagen.
Aber letztes Jahr eigentlich noch fast mehr, weil sie auch schwerwiegende Abgänge hatten und dann sind sie trotzdem in die Relegation gekommen. Da habe ich mich auch fast schon geärgert, auch wenn ich ein Werder Bremen-Sympathisant bin, dass die da nicht gewonnen haben, weil ja, das wäre irgendwie schon verdient gewesen.
Das Fußballherz schlägt für den Underdog meistens. Auch wenn
es
ich
ist
mich
immer so. Außer für Elversberg.
Psst. Ja, auch wenn ich mich für Bremen gefreut habe. Aber ja, man hat schon irgendwie so leichte Sympathien immer mit dem kleineren Underdog. Ja, wirklich. Also Heidenheim hat auch jetzt, glaube ich, 2-0 gewonnen am ersten Spieltag gegen Braunschweig. Sind also gut reingekommen.
Souverän, gerade Braunschweig, glaube ich, unangenehm zu spielen. 5-4 gegen Hertha gewonnen.
Bin ich mal gespannt. Auch Heidenheim hat ja den einen oder anderen entscheidenden Abgang durchaus. Wie sie das machen, wie sie sich bei uns da präsentieren werden, wie auch wir uns präsentieren werden. Wir haben über die Aufstellung eben gesprochen. Ob da noch das ein oder andere bei unserem FC St. Pauli sich verändern wird. Ich weiß gar nicht, wie es mit den Offensivspielern, mit den Stürmern aussieht, ob wir da wieder drauf zurückgreifen können. Oder auch möchten. Das ist auch noch so eine Frage. Ja, was ist dein Tipp für den Sonntag?
Boah, ich bin da immer, was Tipps angeht, ich tippe sehr, sehr ungerne auf den FC St. Pauli. Und ich tippe auch sehr ungern gegen den FC St. Pauli. ich sag mal, ich wäre mit einem Unentschieden zufrieden.
Würde ich dann jetzt auch nehmen. Gucken wir uns mal das Spiel an und schnacken wir nächste Woche drüber, oder?
Machen wir. Dann euch viel Spaß, eine schöne Woche und wir sehen uns nächste Woche.
Jo, in Hamburg sagt man Tschüss.
Ciao.